Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Es ist die Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 2023 und Niels Kobach liegt schlaflos im Bett. Seit Stunden schon peitscht der Ostwind die Wassermassen gegen die deutsche und dänische Küste. Kobach schaut auf sein Handy und sieht, wie die Pegel weiter steigen. Höher noch als prognostiziert. Um 4 Uhr morgens legt er das Handy beiseite, steigt in sein Auto und fährt an die Küste. Doch der Biologe kommt gar nicht bis ans Ufer.
Da war kein Deich mehr, da gab es kein Weg mehr. Und man hörte sehr viel Geschrei von Rindern und Pferden.
Bereits am Vortag hatten die Pegelstände historische Höhen erreicht. Unzählige Häuser wurden überschwemmt, Wohnmobile von der Flut mitgerissen, Yachten versenkt, Wege, Strände und Stege weggespült.
Und dann in dem Moment habe ich dann eben meinen Kollegen angerufen, habe den geweckt und habe gesagt, fahr mal nach Pfalzhöft und guck mal, was da los ist. Und der rief dann irgendwie eine Dreiviertelstunde später an und sagte, du Nils, der Deich ist komplett weg. Das Wasser rauscht hier rein.
Das Wasser steht leider knöchelhoch im Laden drinne. Wir sind alle komplett abgesoffen.
Unerwartet schlimm hat es die Halbinsel Holnis getroffen.
Da haben wir jetzt tatsächlich ja die 2-Meter-Marke geknackt.
Die schlimmste Ostseeflut seit 150 Jahren verursacht am Ende Sachschäden in dreistelliger Millionenhöhe. Sie nimmt vieles mit, aber sie lässt auch etwas zurück. Ein ungutes Gefühl, eine Ahnung, eine Erkenntnis.
Man muss sich, glaube ich, an der Ostseeküste Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich, dass diese Küste für uns in 2100 aussieht? Was wollen wir damit eigentlich machen?
Weckruf der Ostsee. Die nächste Sturmflut kommt bestimmt. Von Thomas Schröder.
Es ist ein sonniger Tag Ende Mai. Zwischen Kappeln und Flensburg an der nordöstlichen Spitze Schleswig-Holsteins steigt Niels Kobach in seinen alten Geländewagen und fährt an den Deich, der hier das flache Hinterland schützt. Schaut man nach Norden, sieht man die dänische Küste. Im Osten nichts als Wasser. Von hier rollten im Oktober 2023 über Stunden die Wellen heran. Diesem Druck konnte der Deich irgendwann nicht mehr standhalten.
Und da ist das Wasser einfach rüber. Da sieht man ja diese Wasserbausteine, die lagen hinten auch dran. Und hat das von hinten weggewaschen. Ne?
Obwohl der Deich gerade repariert wurde, ist die Bruchstelle noch immer durch die vielen Steine und das Geröll drumherum zu erkennen. Selbst riesige Findlinge hat die Flut hier wie Fußbälle durch die Gegend geschleudert.
So, jetzt kommt mal die Baufirma hier. Hallo.
Moin. Moin.
Mit Sand und einer etwa 70 cm dicken Lehmschicht haben die Bauarbeiter den Deich an der Bruchstelle wieder aufgebaut und oben auf der Krone wieder einen befahrbaren Schotterweg angelegt. Jetzt räumen die Bagger nur noch das letzte Material zur Seite.
Gut, dann schreiben Sie die E-Mail, dass wir das Mittwoch um 9:30 machen.
9:30, Baubesprechung und Abnahme. Genau, und Abnahme.
1 Million Euro hat die Reparatur gekostet. Das ist im Küstenschutz keine riesige Summe. Aber die Frage ist, wie lange wird dieser Schutz währen?
Der Sturm am 20. Oktober hat eben dazu geführt, dass wir jetzt noch mal wieder komplett neu denken müssen, ne, im Gebiet.
Niels Kobach betreut im Nordosten Schleswig-Holsteins eigentlich eine Vorzeigefläche. Die Geltinger Birk ist ein Naturschutzgebiet im äußersten Nordosten von Schleswig-Holstein. Die Fläche, die bis zu 3 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, wurde wieder vernässt und bietet nun vielen Vögeln, Amphibien, Pflanzen und auch Wildpferden ein Zuhause. Dem Wasser, der Natur, wurde hier wieder mehr Platz eingeräumt. Hohe Wasserstände sind in der Birk kein Problem. Und selbst wenn ein Deich bricht, werden keine Häuser überflutet, keine Menschen bedroht. Im Gegenteil. Überflutungen könnten sogar ökologisch wertvoll sein, meint der Biologe, der das Gebiet im Auftrag des Landes betreut. Aber würde man komplett auf Küstenschutz und Entwässerung verzichten, würde die Ostsee sich früher oder später große Teile des Landes einverleiben. Die Birk würde als Touristenmagnet, als extensives Weideland und als Heimat für die Wildpferde verloren gehen. Nachdem das Gebiet fast 30 Jahre geplant wurde, möchte das niemand. Aber so langsam müsste man sich vielleicht doch Alternativen überlegen.
Also ich glaube nicht, dass das jetzt noch mal 100 Jahre dauert. Ich glaube eher, dass so etwas wie am 20. Oktober wird mit Sicherheit innerhalb der nächsten 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre, noch mal wieder auftreten. Das glaube ich.
Diese Pläne hier zeigen genaue Höhenkanten und genaue Darstellungen. Und das ist eher so eine Übersichtskarte für den Hochwasserfall im 2 Meter, 2,50 Meter und 3 Meter Ereignis.
Zeitdruck haben auch die Planer um Anne Langen im Flensburger Rathaus. In der Förderstadt erreichten die Pegelstände in der Sturmflutnacht mit 2,27 Meter ihre höchsten Werte. Hier gab es keinen dramatischen Deichbruch, dafür umso mehr betroffene Menschen. Hier am Ende der Flensburger Förde liefen keine großen Wellen auf. Das Wasser stieg einfach, erzählt der Pressesprecher Clemens Teschendorf. Unaufhörlich. Über die Kaikante am Hafen, über die Bürgersteige, über die Straßen und am Ende auch über unzählige Türschwellen. Sogar durch Fenster lief es herein.
Auch städtisches Inventar wie Stromkästen, aber auch Ampeln sind durch das Wasser dann so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie tatsächlich rausgetauscht werden mussten. Alle möglichen Stege und Anlagen, größere Wanderwege waren zerstört. Und da war natürlich einiges, was im Endeffekt aufzuräumen war.
Allein diese ersten Schäden beliefen sich auf etwa 14 Millionen Euro. Doch dann begann einige Zeit später auch noch die Kaikante des Hafens wegzusacken. Auch das eine Folge der Flut.
Und da arbeiten wir heute noch dran und da ist auch mit der größte Schaden entstanden. 1,5 Millionen für die Beseitigung der Schäden und den Abbau und Rückbau der Kaikante und schätzungsweise 10 bis 15 Millionen, um das Ganze wieder so aufzuarbeiten, dass wir dann eine tolle neue Kaikante zu einer schönen neuen Nutzung haben und eben auch dann am Ende dann auch ein bisschen sturmflutsicherer sind.
Gerade weil die weggebrochene Kaikante nun ohnehin saniert werden muss, stellt sich die Frage, soll man sie gleich höher bauen? Und mit welchen Höhen soll man rechnen? Wie wahrscheinlich ist es, dass sich eine solche Sturmflut wiederholt oder sogar noch höher ausfällt? Mit welchen Sturmfluten wir rechnen müssen und was sie für Folgen haben, damit beschäftigt sich Joshua Kiesel. Der Geograf, der heute an der Freien Universität Amsterdam forscht, arbeitete 2023 gerade an der Simulation einer extremen Ostseesturmflut.
Aber ein solches Event findet sich nicht in den Pegeldaten, weil es so selten ist. Wir haben uns also immer auf statistischer Grundlage da bewegt.
Das Ereignis, das Joshua Kiesel und seine damaligen Kollegen von der Kieler Universität simuliert haben, sollte statistisch gesehen nur alle 200 Jahre auftreten. Die Flut von 1872 wäre ein solches gewesen, aber damals gab es noch keine richtigen Messungen. Und doch sollten Kiesel und seine Kollegen ihre Simulation sehr bald überprüfen können. Denn kurz bevor sie ihre Ergebnisse veröffentlichten, spielte die Ostsee dieses eigentlich so seltene Szenario beinahe exakt genauso in der Realität durch.
200 Jahre, also so alt werde ich eigentlich nicht. Und sich dann vorzustellen, dass das passiert, während man gerade daran arbeitet, ist, obwohl man sich dieser Wahrscheinlichkeit ja sehr wohl bewusst ist, schon schwierig.
Von der Sturmflut 2023 war die gesamte deutsche Ostseeküste betroffen. Überflutet wurden vor allem flache Gebiete rund um die Bodden von Mecklenburg-Vorpommern, die eine Art Lagune darstellen. In Schleswig-Holstein waren vor allem Gebiete rund um den Fluss Trave bei Lübeck und den Meeresarm Schlei betroffen. Eher kleine, aber dicht besiedelte Flächen wurden in Ostseestädten wie Flensburg oder Kiel überschwemmt. Dabei waren die Scheitelstände noch etwas höher als in der Simulation von Joshua Kiesel angenommen. Es könnte alles ein schlichter Zufall sein. Aber klar ist auch, die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Sturmfluten, die immer anhand vergangener Ereignisse bemessen werden, ändern sich mit dem fortschreitenden Klimawandel rapide. Joshua Kiesel kennt die Szenarien dazu.
Es war so, dass in einigen Bereichen eine Sturmflut, die heute statistisch gesehen alle 100 Jahre auftritt, in einem sehr pessimistischen Meeresspiegelanstiegsszenario jedes Jahr in 2100 eintreten könnte.
Der extrem seltene Fall könnte zum Alltag werden. Was lässt sich daraus folgern? Für Nils Kobach und sein Naturschutzgebiet, für die Stadt Flensburg, für all die Küstenbewohner, die ihre Häuser ein Jahr später aufwendig renoviert, die Campingplätze wieder aufgebaut, Straßen und Wege saniert haben. Müssen die Ostseebewohner einfach das machen, was Menschen seit Jahrhunderten tun, was an der Nordsee seit jeher und zuletzt immer erfolgreicher gegen Sturmfluten schützte? Müssen sie mehr Deiche bauen? Bessere Deiche? Höhere Deiche? Joshua Kiesel hat das bereits getan in seinen Computersimulationen.
Wir haben in den hydrodynamischen Modellen die Deiche, also dort, wo sie jetzt sind, um 1,50 Meter erhöht und haben dann dieselbe Sturmflut wieder simuliert. Und da haben wir halt gesehen, dass die betroffene Bevölkerung sich um 21% nur reduziert hat.
Das Problem? Im Gegensatz zur Nordseeküste, die komplett von Deichen geschützt ist, sind an der deutschen Ostseeküste nur 30% eingedeicht. Wenn man diese Deiche erhöht, dann fließt das Wasser eben einfach an anderen Stellen ins Land.
Um die betroffene Bevölkerung zu schützen, werden mehr Deiche notwendig sein. Nur die Frage ist, wollen wir das eigentlich?
So mächtig Deiche als Instrument für den Küstenschutz sind, sie bleiben statische Gebilde in einem dynamischen System. Wir könnten die heutige Küstenlinie mit Ingenieurskunst vermutlich noch viele Jahrzehnte so halten, weitermachen wie bisher. Das aber hätte Konsequenzen, sagt Christian Winter, Küstengeograf von der Uni Kiel.
Mit gut finanziertem Küstenschutz können wir besiedelte Flächen natürlich schützen, aber dann ohne den entsprechenden Strand, der dazugehört, der da vorliegt. Sondern das sind dann Ufermauern, die direkt im Wasser stehen. Strände kann es geben, wenn man sie aufspült. Das ist in der Ostsee nun besonders teuer. Und da werden ja nun auch Alternativen angedacht, ob man Touristen das zumuten kann, dass sie auch mal an einen fehlenden Ort kommen, wo es keinen Strand gibt. Aber einen natürlichen Strand wird es nicht geben, wenn der Meeresspiegel steigt und die Küstenlinie gehalten werden soll.
Ein anderes Problem wären auch die Steilufer, die an großen Teilen der Ostseeküste zu finden sind. Die bieten eigentlich sehr guten Küstenschutz, weil sie bei Sturmfluten lediglich etwas abbröckeln. Das Problem ist nur, oft wurde zu nah an der Steilküste gebaut.
Man könnte überlegen, diese gesamten Steilküsten durch einen vorgelagerten Deich irgendwie zu schützen. Aber dafür fehlt uns völlig das Material. Und wir würden uns dem entledigen, was das einzige Material an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste bringt. Nämlich das sind diese Steilufer, die ja mit jedem Abbruch auch Sediment in das System einbringen. Übrigens sind es auch nur Steilufer, weil sie abbrechen. Also Cliffs sind nur Cliffs, weil sie brechen. Auch das wird manchmal vergessen. Das ist nur ein aktives Cliff tatsächlich. Diese schöne Landschaft bietet, die wir da genießen und wofür dann die Touristen auch kommen.
Asphaltierte Ufer, zugewachsene, abgeflachte Steilküsten und verarmte Ökosysteme wären der Preis für eine komplett von der Ostsee abgeschottete Küste. Sicherheit wäre der Gewinn einer solchen Lösung. Aber auch die könnte trügerisch sein, meint Joshua Kiesel, gerade wenn die eingedeichten Gebiete sehr niedrig liegen.
Das zieht Bebauung und Besiedlung eigentlich erst an. Paradoxerweise kann dann durch den Bau von Deichen das Risiko für die Bevölkerung sogar steigen. Denn so ein Deich bietet zwar einen sehr guten Schutz, aber eben immer nur basierend auf einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und es ist immer möglich, dass so ein Deich dann eben auch bricht, wie wir das ja im Oktober auch bei einigen Regionaldeichen gesehen haben in Schleswig-Holstein.
Deiche und Mauern, so ist oftmals zu hören, können eine Lösung sein und Schutz bieten, aber eben nur dort, wo es gilt, wichtige, dicht besiedelte Gebiete zu schützen. An allen anderen Stellen müsse man dem Meer wieder mehr Platz einräumen, meint auch Joshua Kiesel.
Man verlegt die Deiche etwas weiter landeinwärts, um eine natürliche Pufferzone zu schaffen, in der Küstenfeuchtgebiete gedeihen können. Diese Küstenfeuchtgebiete liefern einige der wertvollsten Ökosystemdienstleistungen, die es auf diesem Planeten gibt. Kohlenstoffspeicherung, aber eben auch Küstenschutz. Und genau darüber sollte man sich hier auch Gedanken machen, weil das Potenzial dafür ist da.
Das klingt in der Theorie einfacher, als es in der Praxis ist. Denn ob Landwirt, Kommune oder Campingplatzbesitzer, wer möchte schon sein Stück Land dem Meer preisgeben? Land mit Meerblick und hohen Grundstückspreisen. Und wie ist das mit dicht besiedelten Städten, in denen die Ostsee die meiste Zeit recht friedlich und malerisch an die Hafenkante schwappt? Kann man dem Meer auch mitten in der Innenstadt mehr Platz einräumen? Anne Langen beugt sich über zwei große Karten. Auf den Satellitenbildern sind Häuser und Straßenzüge rund um die Flensburger Förde gelb und rot eingefärbt. Es sind die Gebiete, die bei einer Flut von 2 oder 3 Metern überschwemmt werden würden. Die Stadtplanerin hat mit ihren Kollegen in den vergangenen Monaten manche Stunde über diesen Karten gebrütet. Über einen großen Damm, der die Innenförde vor sehr hohen Wasserständen abschirmen könnte, hat sie ebenso nachgedacht wie über mobile Barrieren, über Mauern, über höhere Kaikanten.
Am Ende wird es eben wahrscheinlich nicht ein Sperrberg oder Damm sein, was Flensburg vor dem Hochwasser schützt, sondern es wird mehrere mittelgroße Lösungen geben, unter anderem eben eine gewisse Erhöhung der Kaikante zusammen mit Rückhalteflächen für Regenwasser, auch im oberen Teil der Fördehänge. Und es muss verstärkten Objektschutz der Häuser, die unten am Hafen sind, geben. Dann werden wir die Flächen, die unten am Hafen im Moment als Straßen genutzt werden oder auch als Freiraum zum Aufenthalt oder auch Parkplatzflächen, all das kann überschwemmt werden und kann für Überschwemmung auch zur Verfügung stehen.
Ein Stadtbild, das man in Flensburg schon jetzt gut kennt. Vor allem im Winter tritt das Wasser hin und wieder über die Kaikante und überschwemmt den Uferbereich mit Straßen, Plätzen und Häusern. Auch die Bewohner sind darauf eingestellt und schützen ihre Häuser mit mobilen Wänden und Sandsäcken. Bei der Sturmflut im Oktober aber, die den Pegel der Ostsee um über 2 Meter ansteigen ließ, reichte dieser Schutz nicht mehr aus. Um sich für die Zukunft besser zu rüsten, gibt es verschiedene Szenarien.
Und da gibt es für jede Stadt einen statistisch ermittelten Sturmflutwasserstand, wo es eine Vorgabe gibt, ein 10-jähriges, 20-jähriges, 50-jähriges, 100-jähriges und 200-jähriges Ereignis. Und das 200-jährige Hochwasserereignis ist die Grundlage für die Förderfähigkeit von Küstenschutzmaßnahmen im Land Schleswig-Holstein. So, das liegt in Flensburg bei 2,42 Meter. Da der Meeresspiegel ja steigt, gibt es eine pauschale Annahme von einem Klimazuschlag von 50 Zentimetern. Dadurch sind wir da bei 2,92 und ja, aufgerundet 3 Meter.
Bei normalem Wasserstand schwappt die Förde etwa 1,20 Meter unterhalb des ebenerdigen Fußgängerwegs an die Kaikante. Wollte man die Gelder vom Land kassieren und das höchste Schutzniveau umsetzen, müsste die Kaikante 1,80 Meter höher sein. Das entspräche einer mannshohen Mauer. Vorbei wäre es mit dem Schlendern direkt am Wasser. Vielleicht auch mit dem Blick vom Café oder vom Restaurant auf die Förde. So weit will man bei der Stadt Flensburg im ersten Schritt nicht gehen. Momentan geht Anne Langen davon aus, dass die Kaikante nur 80 Zentimeter höher werden wird und nicht als Mauer gebaut, sondern zur Stadt hin schräg abgeflacht wird. Dann könnte man noch immer direkt am Wasser flanieren und hätte gleichzeitig zumindest das Schutzniveau für ein 20-jähriges Ereignis plus Klimazuschlag erreicht. Diese Höhe müsste dann allerdings nicht nur bei dem sanierten Teilstück, sondern einmal rund um die Förde umgesetzt werden. Anne Langen fährt die Linie mit dem Finger auf der Karte nach.
Dann wird das Wasser hier noch reinlaufen, weil das hier noch niedrig ist. Da werden wir dann mit mobilen Elementen arbeiten, wie so ein Boxwall-System, was uns neulich aus Schweden vorgestellt wurde, oder mit so Tubes, die in Dänemark oder auch in Niedersachsen verwendet wurden. So, das wäre so das System, was ich mir für die nächsten 20 Jahre vorstellen könnte, bis man vielleicht noch mal eine größere Lösung sich überlegt hat.
Größere Lösungen wird es brauchen. Für Flensburg und für andere Städte, für die gesamte Küste.
Wie die Ostseeküste der Zukunft aussieht? Ja, ich glaube, die wird so ähnlich aussehen, wie sie jetzt aussieht, bloß ein bisschen weiter im Landesinneren.
Sagt Christian Winter. Das klingt undramatisch, bedeutet aber zumindest in einigen Küstenabschnitten tatsächlich ganz erhebliche Veränderungen. Nämlich,
dass wir nicht jetzt weiterhin alle in der ersten Reihe wohnen können, sondern dass die erste Reihe weichen muss. Und dass man eben diese natürliche Küstendynamik eben wiederherstellt. Man hört ja immer, das kann man den Touristen nicht antun, dass man da jetzt so eine Infrastruktur nicht vorhält, so wie den weißen Strand und so weiter. Aber ich glaube, das kann man den Leuten schon zutrauen, solche Gedanken. Und ich fürchte, das müssen wir auch den Besitzern der Häuser in der ersten Reihe jetzt zumuten, dass man da langfristig das eben nicht halten kann.
Für die Stadt Flensburg gilt das erstmal nicht. Soweit absehbar und machbar, wird man versuchen, die teils sehr alte und denkmalgeschützte Bebauung dicht an der Förde so gut wie möglich zu schützen. Aber auch hier brauche es mehr Einsicht, mehr Vorsorge und Eigeninitiative der Bewohner, meint Stadtplanerin Anne Langen. Gerade weil der Blick aufs Meer immer häufiger auch Menschen anlockt, die nicht jahrzehntelang oder über Generationen an der Küste gelebt haben, sei das Bewusstsein für die Gefahr und für die Eigenverantwortung geschrumpft.
Die kommen dann wirklich und meinen, jetzt muss die Stadt hier liefern und sie vor dem Wasser schützen. In einem gewissen Maß ja, deswegen sind wir da ja auch dran, aber das Haus ist immer noch ihrs.
Wichtig wäre vor allem, Elektrik- und Sanitäranlagen in überflutungsgefährdeten Gebäuden aus dem Keller und dem Erdgeschoss in höhere Stockwerke zu verlegen, nennt Langen ein Beispiel. Im Prinzip gilt für Häuser das Gleiche wie für die gesamte Küstenlinie. Die Fluten durch zusätzliche Barrieren zu stoppen, ihnen aber im Extremfall einfach auch Platz machen zu können. Überschwemmungen hinzunehmen und die Schäden zu minimieren. Flexibler, mobiler zu werden. Die Strategie, höhere Barrieren zu bauen und dem Wasser gleichzeitig mehr Platz zu lassen, ist auch die Strategie, die Nils Kobach für das Naturschutzgebiet Geltinger Birk plant. Er stapft über das hügelige Gelände und zeigt auf einen 1,5 Meter hohen Damm.
Der muss deutlich höher. Also die Idee ist, den wirklich auf 2,50 Meter zu machen. Ist zwar technisches Bauwerk, aber geht nicht anders. Eine andere Möglichkeit haben wir hier nicht.
Der Damm würde das Gebiet zweiteilen. In einen Teil, der auch bei Sturmfluten geschützt ist und entwässert wird. Und in einen zweiten Teil, der bei sehr hohen Wasserständen möglicherweise überflutet wird. Direkt gegenüber des Damms steht ein großer Pfeiler mit Pegelmarken. Die blaue Marke 0 für das derzeitige Meeresspiegelniveau wurde bei der Sturmflut abgerissen und viele Meter weiter in einem Gebüsch abgelegt. Ganz so, als wollte die Ostsee eine Botschaft hinterlassen. Die Latte wird von nun an höher gehängt.
Da war der blaue, den wir gerade liegen sahen, und dann der minus 1 Meter ist da. Und oben ist die große Sturmflut von 1872 markiert mit 3,21 Meter.
Momentan wird wieder alles, was 1 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, künstlich entwässert. Wer in dem Gelände steht, muss also schon recht weit nach oben schauen, um die Pegelmarke der Sturmflut von 1872 zu sehen. Die Flut vom Oktober 2023 hat die Erinnerung an die historische Katastrophe wieder aufgefrischt.
Das hat damals ja schon schwere Schäden gegeben. Und heutzutage mit der viel größeren Bebauung und den ganzen Schäden, da werden massive Schäden noch aufgetreten. Also das wäre ja noch mal deutlich höher gewesen, 1 Meter mehr. Aber das wird irgendwann kommen. Da muss man sich keine Illusion machen, das kommt.
Verglichen mit der Sturmflut von 1872, die etwa 300 Menschen und 10.000 Tieren das Leben kostete, war die Sturmflut von 2023 ein sanfter Weckruf. Auch für Nils Kobach und letztlich sogar für die Rinder auf der Geltinger Birk.
Als ich rauslief, habe ich mit, ich hatte eine relativ starke Taschenlampe mit, habe ich geleuchtet und ich sah nur Wasser. Ich habe nichts gesehen. Und ich habe dann dem, während des Laufens noch eine WhatsApp an den Pächter, an den Gründer geschickt und habe gesagt, du Gerd, deine Tiere sind weg, die da standen. Als ich dann aber zurücklief, habe ich nochmal geleuchtet und dann sah ich auf einer Düne, sah ich Augenreflexionen von Rindern. Auf einer kleinen Düne, die haben vielleicht 100 Quadratmeter Rest gehabt. Also die haben da tatsächlich überlebt, da haben wir viel Glück gehabt.
Obwohl viele Menschen in der Sturmflut Wohnwagen oder Schiffe verloren haben, obwohl einige bis heute ihre Häuser sanieren, obwohl in einigen Küstenabschnitten noch immer an den Schäden gearbeitet wird, im Großen und Ganzen könnte man mit Niels Kobach sagen, Glück gehabt. Glück, dass keine Menschen in der Flut ums Leben gekommen sind. Und vielleicht auch Glück, weil die Ostsee nun wieder in den Köpfen der Menschen ist. Die Generalprobe darf immer schiefgehen. Danach aber sollten alle ihre Lehren gezogen haben. Ob das so ist, da sind sowohl Niels Kobach als auch Christian Winter skeptisch. Die Erkenntnis, dass man eine Küste nicht festhalten könne, zumal in Zeiten des Klimawandels, die fehle bei vielen noch, sagt Küstenexperte Winter.
Wir lesen das ja auch nun jeden Tag in der Zeitung, dass sehr große Veränderungen anstehen. Das kann man jetzt einfach nicht mehr ignorieren. Das wird uns dann immer so ein bisschen drastisch bei Extremereignissen klar. Leider hält das Gedächtnis nicht lang genug. Und dann wird immer wieder alles wieder aufgebaut, so wie vorher, weil man einfach sich an diesen Gedanken, dass sich die Küste ändert, noch nicht gewöhnen mag.
Weckruf der Ostsee. Die nächste Sturmflut kommt bestimmt. Von Thomas Schröder. Es sprach Cornelia Schönwald. Ton Andreas Stoffels. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.